SR Info. Bilanz am Mittag.
Der Bundesrat hat über die geplante große Krankenhausreform entschieden. Gleich unser erstes Thema. Dann geht's bis 13 Uhr um den Verzicht von Boris Pistorius auf eine mögliche SPD-Kanzlerkandidatur und um die neuen russischen Mittelstreckenraketen, die gestern erstmals gegen die Ukraine eingesetzt worden sind. Mein Name ist Peter Weizmann. Guten Tag.
SR Info.
Krankenhäuser vor oder teilweise schon in der Pleite. Fachbereiche, die für die Versorgung der Bevölkerung zwar wichtig, aber dennoch kaum zu finden sind, weil sie sich finanziell nicht lohnen. Dafür massenweise lukrative Orthopädien. Bei der deutschen Krankenhausversorgung liegt einiges im Argen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD will deshalb vieles grundsätzlich ändern, was die Strukturen und die Finanzen angeht. Der Bundestag hat seine Reform auch schon beschlossen, allerdings vor dem Bruch der Ampelkoalition. Eine erneute Mehrheit ist deshalb fraglich. Umso spannender heute die Entscheidung im Bundesrat. Denn weil einige Länder unzufrieden sind mit dieser Reform, stand in Rede, dass das Gesetz gestoppt wird. Frage an Berthe Sönnigsen im ARD-Hauptstadtstudio. Der Bundesrat hat nun entschieden, wie denn?
Er hat die Krankenhausreform nicht in den Vermittlungsausschuss geschickt. Das heißt also, das Gesetz kann zum Jahreswechsel in Kraft treten. Aber das war wirklich ein Showdown, wie ich ihn selten erlebt habe. Während der Sitzung war wirklich unklar, wie das ausgehen wird. Vor allem nachdem Brandenburgs Ministerpräsident Woidke von der SPD seine grüne Gesundheitsministerin im Streit über die Krankenhausreform entlassen hat. Während der Sitzung, da wurde dann nochmal ganz viel hinter den Kulissen ganz sicherlich gesprochen zwischen den Ländern auch. Und am Ende kam es dann eben auf jedes Bundesland an mit dem Ergebnis, die Krankenhausreform kann in Kraft treten.
Da ging es also wirklich hoch her, auch mit politischen Verwerfungen. Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Schauen wir erstmal auf das, was uns als mindestens potenzielle Patienten ja dann betreffen wird. Also was sind denn die Kernpunkte? Was soll nun anders werden?
Ja, ein Kernziel von Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist, dass die Qualität der Behandlung besser werden soll. Dafür sollen sich Krankenhäuser in Zukunft mehr spezialisieren. Also nicht mehr jedes Krankenhaus soll jede OP, jede Untersuchung anbieten dürfen, jede Fachabteilung haben. Die Idee dahinter ist, je mehr Routine Ärztinnen und Pfleger bei bestimmten Erkrankungen haben, desto besser werden sie auch darin, sie zu behandeln, weil es eben einen Unterschied macht, ob eine Ärztin eine zum Beispiel Krebserkrankung 5-mal im Jahr oder 50-mal im Jahr operiert. Und es gibt Studien, die klar zeigen, bei manchen Erkrankungen steigt die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich, wenn ich eben in einem spezialisierten Krankenhaus behandelt werde und nicht im nächstgelegenen Krankenhaus bei mir um die Ecke, was ich vielleicht kenne, das aber für so eine Operation gar nicht gut genug ausgestattet ist und das vielleicht keine Routine dafür hat.
Und die Finanzierung war ja einer der Hauptkritikpunkte, die sicherlich auch heute nochmal angebracht worden sind vor der Abstimmung, oder?
Ja, die Finanzierung soll sich ändern. Grundsätzlich sagen auch alle, eigentlich ist das eine gute Sache, weil damit der wirtschaftliche Druck nicht mehr so sehr auf den Kliniken lastet, sollen sie nicht mehr nur pro Patient oder pro Fall bezahlt werden, sondern auch einen bestimmten Teil des Geldes dafür bekommen, dass sie einfach bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, dass sie da sind, dass sie eine bestimmte Anzahl von Fachärztinnen und Fachärzten haben oder bestimmte Geräte vorhalten. Da gab es heute dann doch noch mal Kritik, dass das alles nicht ganz fallab unabhängig ist, dass es trotzdem noch darauf ankommen wird, wie viele Fälle, wie viele Patientinnen und Patienten die eine oder andere Klinik macht. Zum Beispiel, das ist so ein Punkt. Und auf der anderen Seite sind eben mit dieser neuen Finanzierung auch Qualitätsvorgaben verknüpft. Und da befürchten die Länder eben, dass das dazu führen kann, dass die bei manchen Kliniken gerade im ländlichen Raum nicht erfüllen können. Und was dann? Da sehen einige mit Sorge eben darauf, dass sie dann gerade im ländlichen Raum die Grundversorgung nicht mehr gewährleisten können, weil sie bestimmte Kriterien nicht erfüllen.
Du hast das eben schon gesagt, es ging heute für Bundesratsverhältnisse eher ungewöhnlich hoch her, politisch gesehen, vor dieser Entscheidung. Die brandenburgische Gesundheitsministerin wurde quasi im Gebäude von ihrem Chef entlassen. Kommen wir vielleicht noch mal dazu, was war denn da genau der Hintergrund?
Ja, Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat wohl auch im Vorfeld mit seiner grünen Ministerin gesprochen. Es war klar, dass Ursula Nonnemacher von den Grünen nicht in Zukunft Ministerin bleiben wird, weil die Grünen bei der Landtagswahl aus dem Landtag geflogen sind. Aber es ist eben noch die amtierende Regierung, weil es noch keine neue Koalition gibt. Und jetzt ist es so, dass Brandenburg im Koalitionsvertrag vereinbart hat, wenn man sich nicht einig ist, dann muss sich Brandenburg enthalten. Jetzt war es so, dass Woidke und die SPD in Brandenburg den Vermittlungsausschuss Ausschuss anrufen wollten. Nonnemacher und die Grünen haben gesagt, nee, wir haben so viele gute Veränderungen für Brandenburg da rein verhandelt. Wir möchten, dass diese Reform kommt. Also hätten sie sich eigentlich enthalten müssen. Das wollte offensichtlich Ministerpräsident Woidke nicht, hat seine Ministerin denn entlassen. Die soll auch noch ihre Entlassungsurkunde im Bundesrat bekommen haben, ihre Sachen gepackt haben, sich von Mitarbeitern verabschiedet haben, mit dem Ergebnis, dass Brandenburg am Ende tatsächlich für den Vermittlungsausschuss gestimmt hat, hat aber dennoch nicht gereicht.
Ja, das weckt irgendwie Erinnerungen an einen Bundesratseklat im Jahr 2002, als es eben aus Brandenburg mal unterschiedliche Voten im Bundesrat gegeben hatte.
Die
gab es heute aus Thüringen. Es wiederholt sich doch alles, ja. Alba, der Bundesrat hat heute dennoch die umstrittene Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach passieren lassen. Informationen waren das live aus Berlin von Birte Sönnigsen. Vielen Dank dafür. Ja, schon vor dieser Entscheidung über die Krankenhausreform hat die neue Präsidentin im Bundesrat ihre Antrittsrede gehalten. Und das ist ja die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Die SPD-Politikerin, die hat dazu aufgerufen, Parteipolitisches möglichst außen vor zu lassen.
Es braucht den Bundesrat. Auch und gerade in der aktuellen Situation. Der Bundesrat beweist immer wieder, dass die Länder in der Lage sind, Gemeinsamkeiten zu finden, statt Unterschiede zu suchen. Der Bundesrat hat seine Sternstunden, wenn es uns gelingt, das große Ganze im Blick zu haben. Diese Balance ist die Stärke unseres Föderalismus. Hüten wir uns also alle miteinander vor der Versuchung, unsere Länderinteressen parteipolitisch einzufärben. Ziehen wir an einem Strang für die Zukunft des gesamten Landes.
Das Motto dieser saarländischen Bundesratspräsidentschaft lautet Zukunft durch Wandel. Nochmal Anke Rehlinger.
Es ist zurzeit vielleicht auch weniger ein Wind des Wandels, in dem wir stehen, sondern aktuell wohl eher ein Sturm des Wandels. Zumindest viele Menschen empfinden es so. Vor allem, weil wir wirtschaftlich durch ein Tal gehen, da sich aktuell eine Konjunkturdelle mit schon länger bestehenden strukturellen Problemen verschränkt. Das große Versprechen, die Wirtschaft unseres Landes ohne Verlust bei Wachstum und Wohlstand zu erneuern, wird ohne finanzielle Beiträge auch durch den Staat nicht eingehalten werden können. Genau diese Investitionen müssen insofern auch einen Beitrag dafür leisten, gleichzeitig Klima und Arbeitsplätze zu schützen.
Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger in ihrer Antrittsrede heute Vormittag als Bundesratspräsidentin in Berlin. Es war wohl die einzige Lösung, die nicht noch mehr Verwerfungen ausgelöst hätte. Der laut ARD Deutschlandland Lieblingskanzlerkandidat der meisten SPD-Anhänger verzichtet von sich aus auf eine Kandidatur. Nach Tagen der Debatte, die das Ansehen des amtierenden SPD-Kanzlers Olaf Scholz zumindest nicht befördert haben dürften. Nun also eben der Verzicht von Boris Pistorius, den der Verteidigungsminister gestern Abend per Video an die Genossinnen und Genossen öffentlich gemacht hat. Über den Tag danach nicht nur in der SPD, berichtet Anne-Kathrin Mellmann.
Nach der Antwort auf die K-Frage sortiert sich die SPD. Bei einer Konferenz von sozialdemokratischen Kommunalpolitikern in Berlin verteidigt der Parteivorsitzende Lars Klingbeil den langen, zähen Entscheidungsprozess.
Und natürlich muss diskutiert werden in der Partei. Ich bin ein Parteivorsitzender, der nicht sagt, basta, und wir machen von oben Debatten tot, sondern ich will auch reinhorchen in die Partei. Ich will ernst nehmen, was diskutiert wird.
Reingehorcht in die Partei ergibt sich nach dem Pistorius-Rückzug ein durchwachsenes Bild. Die SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Arlt und Joe Weingarten bedauern Pistorius' Entscheidung. Weingarten war der erste Bundestagsabgeordnete, der sich in die Diskussion der vergangenen Tage eingeschaltet und für Pistorius ausgesprochen hatte. Jetzt sieht er das bestmögliche Wahlergebnis als Ziel. Das ist auch für den Parteivorsitzenden Klingbeil die Devise.
Das kann man so oder so finden, aber am Ende ist das eine Entscheidung, eine souveräne Entscheidung von Boris, die ich zu akzeptieren habe. Und dann war für uns aber auch klar, jetzt suchen wir den Weg in die Entscheidung und deswegen werden Saskia und ich jetzt am Montag im Parteivorstand und im Präsidium vorschlagen, dass wir mit Olaf in die Auseinandersetzung bei der nächsten Bundestagswahl gehen.
Die Genossen beim Kommunalkongress quittieren Klingbeils und später Kanzler Scholz Redebeiträge mit lautem Beifall. Und auch sonst bemüht sich die SPD darum, Olaf Scholz nun den Rücken zu stärken. Saarlands SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sagte im rbb24-Inforadio, es sei jetzt klug, die Reihen zu schließen.
Es ist immer gut, wenn man schnell Klarheit hat. Auf jeden Fall haben wir jetzt Klarheit. Olaf Scholz ist Bundeskanzler. Bundeskanzler und er soll es auch bleiben.
Eine denkbar schwierige Aufgabe, denn aktuelle Umfragen sehen kein gutes Abschneiden. Der ARD-Deutschland-Trend hat für die SPD nur noch 14% ermittelt, für die Union dagegen 33%, also mehr als doppelt so viel. Die Opposition kommentiert die Entwicklungen in der SPD eher zurückhaltend. Unionsfraktionsvize Matthias Middelberg meint, Pistorius wäre im Wahlkampf unangenehmer gewesen. Und FDP-Chef Lindner schreibt auf X, es sei ihm recht, dass Scholz nun der Kanzlerkandidat ist. Zitat, da wissen die Menschen, was sie bekommen und was nicht. Wirtschaftswende.
Anne-Kathrin Mellmann hat berichtet. SPD-Kanzlerkandidatur also geklärt, aber Start in den Wahlkampf versaut, findet unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. Hier ist ein Kommentar.
Rumpelig, rumpeliger SPD. Was für ein gründlich missratener Start in einen Bundestagswahlkampf der Kanzlerpartei war das denn? Da brauchte es also am späten Donnerstagabend um 19.30 Uhr ein 3-Minuten-Video vom Kandidaten der Herzen, dem Umfragekönig Boris Pistorius, um allen Sozis im Lande klarzumachen, es kann nur einen geben, Olaf Scholz. Wer bitte atmet jetzt auf? Der Kanzler? Dem der jüngste ARD-Deutschland-Trend wenige Augenblicke zuvor attestierte, dass er in der Gunst der Deutschen als Kanzlerkandidat sogar noch hinter der AfD-Politikerin Weidel auf Platz 5 liegt. Soll die Parteiführung aufatmen, die tagelang der grandiosen Fehleinschätzung nachlief, die Sache sei doch längst für Olaf Scholz entschieden. Parteichef Lars Klingbeil etwa, der den eigenen Fehler, nicht direkt nach dem Ampelbruch Scholz zur Nominierung auszurufen, zur Strategie erklärte. Er wolle sich nicht treiben lassen von der Öffentlichkeit, sagte Klingbeil. Am Ende aber war die Not so groß, dass Boris Pistorius offenbar getrieben werden musste, per Video auf etwas zu verzichten, was er offiziell ja nie wollte. Die Kanzlerkandidatur. Atmen jetzt die Parteimitglieder auf, die Bundestagsabgeordneten, die sich um Macht und Mandate fürchtend, zuletzt nicht scheuten, ihren amtierenden Kanzler öffentlich zu demontieren, seine Schwächen aufzählten, um für die Projektionsfläche aller Hoffnungen namens Pistorius zu werben. Jene Parteimitglieder, die schlussendlich im Winterwahlkampf jetzt doch mit klammen Fingern Scholz-Plakate kleben werden. Am Ende dieses Schauspiels fühlten sich selbst 7 ehemalige SPD-Vorsitzende berufen, öffentlich Ratschläge zu erteilen. Der vorerst letzte kam von Kurt Beck mit dem immerhin erfrischenden Appell an alle Sozis, einfach mal das Maul zu halten. Atmet Pistorius auf, weil er weiter Hoffnungsträger ohne Liefernachweis bleiben darf und sich in aller Ruhe auf seinen Job als Vizekanzler in einer großen Koalition vorbereiten kann? Es ist bis hierher wirklich nicht gut gelaufen für diesen Bundeskanzler Olaf Scholz, der mit aller Besonnenheit, die ihm eigen ist, jetzt nur hoffen kann, dass die Wähler umsichtiger sind als seine eigenen Genossen, dass sie vergessen, was war. Der Blick in den Rückspiegel hat noch nie geholfen, sagte Pistorius am Abend. Denn was würde dieser Blick auch zeigen? Eine SPD, deren jahrelang vorbildliche Geschlossenheit und Disziplin binnen Tagen aus Panik vor aller Augen zerbröselte. Jetzt geht's los? Dass die Jusos das am Wochenende bei ihrem Bundeskongress jubelnd über den Kandidaten Scholz skandieren werden, glaubt im Ernst wohl niemand. Was waren das für selige Zeiten, als ein Franz Müntefering, der jetzt selbst mit seinen Zwischenrufen zum Unheil beigetragen hatte, ausrufen konnte, Partei gut, Fraktion gut, Glück auf, von wegen.
Die Meinung von Georg Schwarte gehört hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Da schauen wir gleich auf neue russische Raketen und auf den umstrittenen Haftbefehl gegen Spitzen der israelischen Regierung. Jetzt gibt's erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Denise Friemann.
Das beschädigte Datenkabel zwischen Deutschland und Finnland soll bis Ende des Monats repariert werden. Das hat die finnische Betreiberfirma in Aussicht gestellt. Ein Reparaturschiff ist demnach auf dem Weg in die Ostsee. Abhängig vom Wetter könnte die Behebung des Defekts spätestens am Montag beginnen. Der Schaden an einem wichtigen Datenkabel war Anfang der Woche südöstlich der schwedischen Insel Öland festgestellt worden. Die Ursache für den Kabelbruch ist weiterhin unklar. Die Bundesregierung hatte eine Sabotage durch Russland nicht ausgeschlossen. Inzwischen haben die Ermittler einen chinesischen Frachter im Visier. Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas weniger gewachsen als bislang erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorquartal um 0,1% zu. Ermöglicht wurde das kleine Wachstum durch gestiegene Verbraucherausgaben. Anhand vorläufiger Daten war die Behörde in einer ersten Schätzung von 0,2% Wachstum ausgegangen. Der Iran nimmt nach eigenen Angaben neue Zentrifugen zur Anreicherung von Uran in Betrieb. Das haben die iranische Atomorganisation und das Außenministerium mitgeteilt. Teheran reagiert damit auf eine Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde zum iranischen Atomprogramm von letzter Woche. Darin wird das Land dringend aufgefordert, seine Verpflichtungen in Bezug auf sein Atomprogramm einzuhalten. Der Westen befürchtet, dass der Iran angereichertes Uran zur Entwicklung von Atomwaffen verwendet. Teheran bestreitet das. Nach einem Wintereinbruch stecken in Frankreich mehr als 1.700 Lastwagen fest und blockieren den Verkehr. Betroffen sind laut Verkehrsministerium zwei Autobahnen in Burgund und in der Normandie. Laster hätten sich auf verschneiten Strecken quergestellt und den Verkehr blockiert. Viele Menschen mussten die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen. Die Behörden werfen den Lkw-Fahrern vor, Fahrverbote ignoriert zu haben. Heftiges Schneetreiben sorgte in der Nacht auch in Bayern und Baden-Württemberg für Stillstand auf Autobahnen und für viele Unfälle. Das großflächige Abkochgebot für Trinkwasser im Landkreis Birkenfeld ist teilweise aufgehoben worden. Wie der Landkreis mitteilte, sind derzeit nur noch 12 von 35 Gemeinden von der Maßnahme betroffen. In den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Herstein-Raunen sei das Wasser wieder sauber. Dort gelte das Abkochgebot nicht mehr. In der Verbandsgemeinde Baumholder bleibt das Gebot den Angaben zufolge dagegen weiterhin bestehen. Die Ursache der Trinkwasserverunreinigung ist noch unklar.
SR Info.
Von einer furchtbaren Eskalation hat heute Vormittag Bundeskanzler Scholz gesprochen angesichts des Einsatzes einer neuen russischen Mittelstreckenrakete gegen die Ukraine. Diese Rakete war gestern in der Stadt Dnipro eingeschlagen. Der ukrainische Präsident Selenskyj verlangt von der Weltgemeinschaft jetzt eine entschiedene Reaktion. Russland droht nach dem ersten Angriff mit dieser neuen Rakete derweil mit weiteren Schlägen gegen die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer. Gestern Abend ließ Präsident Putin seine Sicht der Dinge ans eigene Volk und sicherlich auch an die internationale Gemeinschaft verbreiten. Aus Moskau, Frank Eichmann.
Gestern 20.10 Uhr, plötzliche Programmunterbrechung, der Fernsehmoderator kündigt eine Erklärung an, die gerade aus dem Kreml kam. So wie hier wurden unerwartet alle russischen Staatsfernsehkanäle zugeschaltet, per Livestream die Social-Media-Kanäle vieler Medien. Und Zitat für Zitat gab Präsident Putin in den Nachrichtenagenturen der Gegenseite die Schuld dafür, mit einem bislang unbekannten Raketentyp die Ukraine angegriffen zu haben. Die USA und ihre NATO-Verbündeten setzen ihren Eskalationskurs im Ukraine-Konflikt fort, den sie ausgelöst haben. Sie gaben die Erlaubnis zum Einsatz ihrer hochpräzisen Langstreckenwaffensysteme auf dem Gebiet der Russischen Föderation. Damit hat der regionale, vom Westen provozierte Konflikt Elemente globalen Charakters angenommen. Russland griff vor 2,5 Jahren die Ukraine an, nicht die NATO hat das provoziert, auch wenn Putin das seit Monaten immer wieder behauptet. Den Raketenschlag gestern früh, auch heute in Russland mediales Spitzenthema, begründete Putin mit der Erlaubnis der USA und Großbritanniens in Richtung Ukraine, gelieferte Waffen auch auf russischem Gebiet einsetzen zu dürfen. Putin nannte den Angriff vom Dienstag mit ATACMS und vom Donnerstag mit Storm Shadows Marschflugkörpern. Und dann die eigentliche Neuigkeit. Unter Kampfbedingungen haben wir eine der neuesten Mittelstreckenraketen getestet, erfolgreich. Es war eine ballistische, nicht-nukleare Hyperschallrakete. Unsere Raketenspezialisten nennen sie Areschnik. Das Ziel war einer der größten und schon in der Sowjetunion bekanntesten Industriekomplexe, in dem immer noch Raketen und andere Waffen hergestellt werden. Er wurde in der ukrainischen Stadt Dnipro getroffen. Von einer Rakete, die atomare Mehrfachsprengköpfe tragen kann und die künftig nicht nur in der Ukraine eingesetzt werde, sondern auch in den Staaten, die der Ukraine militärisch helfen würden, drohte Putin. Militärexperte Juri Fjodorow heute in einem unabhängigen russischsprachigen YouTube-Kanal. Wir sprechen von amerikanischen, britischen und französischen Militäreinrichtungen in Europa und meiner Meinung nach auch sonst wo in der Welt. Das ist Putins erste Botschaft. Die zweite ist der Fakt, dass wir Russland tatsächlich Areschnik Mittelstreckenraketen gegen die Ukraine eingesetzt haben und das wohl auch weiter tun werden, während wir gleichzeitig die Zivilbevölkerung in den Zielgebieten vorher warnen werden. Auch der Gegner werde vorher von künftigen Angriffen mit der neuen Rakete erfahren, so Putin. Das hat zwei Seiten. Dass die USA gestern früh kurz vor dem Angriff vom Start erfuhren, ist abgesprochene internationale Prozedur bei Raketen, die eine Atombombe tragen könnten. So wird eine nukleare Gegenreaktion verhindert. Andererseits setzte der russische Präsident auch hier auf die eigene technologische Überlegenheit. Es gibt derzeit keine Mittel, solche Waffen zu bekämpfen. Die Raketen greifen Ziele mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit an. Kein modernes Luftverteidigungssystem der Welt kann sie abfangen, auch nicht die Raketenabwehrsysteme der Amerikaner in Europa. Das ist ausgeschlossen. Es geht keinen Schritt zurück. So lässt sich die Putin-Botschaft kurz fassen. Echte Signale des Friedens gab es dagegen nicht in seiner 8-Minuten-Rede.
Frank Eichmann. Für Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ist die Sache klar. Er will den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu nach Budapest einladen, als Reaktion auf den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanyahu wegen möglicher Kriegsverbrechen. Orban warf dem Strafgerichtshof vor, sich zu politischen Zwecken in einen laufenden Konflikt einzumischen. Bundesaußenministerin Baerbock hat dagegen die Unabhängigkeit der Justiz betont und sagte, man werde prüfen, was dieser Haftbefehl nun bedeute. In Israel war die Kritik ja schon gestern nahezu einhellig und sie ging auch über das Regierungslager hinaus. Aus Tel Aviv der Kommentar von ARD-Korrespondent Clemens Fehrenkotte.
Die emotionalen Empörungswellen über den Beschluss des Internationalen Strafgerichtshofs, die die Ausstellung der Haftbefehle gegen Premierminister Netanyahu und Ex-Verteidigungsminister Gallant in Israel unisono ausgelöst haben, sie schlagen hoch. Unmittelbar schlossen sich die innenpolitischen Reihen um den Regierungschef und den von ihm zuvor geschassten Yoav Gallant. Der Strafgerichtshof wurde mit rhetorischen Breitseiten belegt, als antisemitisch, politisch einseitig und ohnehin parteiisch von der gesamten politischen Klasse Israels bezeichnet. Soweit so vorhersehbar. Denn seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober und der daraufhin einsetzenden Kriegsführung der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen herrscht in Israels Politik, Bevölkerung und Medien ganz überwiegend die eine Auffassung vor. Für alles, was danach im Gazastreifen geschehen ist und was nun Gegenstand der Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant geworden ist, trage nicht Israel die Verantwortung, sondern ausschließlich die Hamas, die mit dem Terrorüberfall erst alles ausgelöst habe. Dass sich die Haftbefehle auch auf den vermutlich längst durch einen Luftangriff getöteten Ex-Militärchef der Hamas Daif beziehen und der Strafgerichtshof die palästinensische Extremistenorganisation für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit für Mord und Vergewaltigung zur Rechenschaft ziehen will, wird in Israel und gleichermaßen auch auf der palästinensischen Seite ausgeblendet. Der Internationale Strafgerichtshof macht mit diesen weit verbreiteten Negierungsversuchen Schluss. Die Institution zieht die politischen Entscheidungsträger für mutmaßliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit persönlich zur strafrechtlichen Verantwortung. Es handelt sich nicht um eine kollektive Anschuldigung einer gesamten Nation, sondern ausschließlich um die Frage, haben sich diese politischen Entscheidungsträger, wie jetzt im Fall des Premierministers und des Ex-Verteidigungsministers, bei der Art ihrer Kriegsführung Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen schuldig gemacht. Ja, sagt das dreiköpfige Richtergremium des Internationalen Strafgerichtshofs, dafür gebe es gegen Netanyahu und Gallant hinreichend Tatverdachte. Ob es jemals zu einem Prozess kommen wird, der dies abschließend beurteilen könnte, ist allerdings mehr als fraglich. Es kann all denjenigen, die oft ihre Sorge über den Fortbestand der sogenannten regelbasierten internationalen Ordnung nicht einerlei sein, dass es für die Verfolgung von mutmaßlichen Kriegsverbrechen zweierlei Maß geben kann. Breite politische Unterstützung im Westen für die Entscheidung aus Den Haag, Russlands Präsidenten Putin wegen dessen Kriegsführung gegen die Ukraine zur Fahndung auszuschreiben. Und eher betretene Schweigen sowie oftmals offene Proteste, wenn es um den Premierminister Israels und dessen ehemaligen Verteidigungsminister geht.
Die Meinung von Clemens Fehrenkotte. Gekämpft wird weiter im Nahen Osten. Heute sind die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut erneut von Luftschlägen erschüttert worden. Und auch im Gazastreifen gehen die Kämpfe weiter. Julio Segador.
Das israelische Militär gab bekannt, im Norden des Küstenstreifens zwei weitere hochrangige Hamas-Kommandeure getötet zu haben. Sie sollen an der Terrorattacke vom 7. Oktober vergangenen Jahres beteiligt gewesen sein. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldet unterdessen zahlreiche zivile Opfer bei einem israelischen Luftangriff in Beit Lahia im Norden Gazas. Es sollen mindestens 66 Personen getötet worden sein. Das israelische Militär nannte in einer Mitteilung die palästinensischen Zahlen übertrieben, äußerte sich aber konkret nicht zu dem mutmaßlichen Luftschlag und der Zahl der Opfer. Innenpolitisch hat der neue israelische Verteidigungsminister Katz juristische Zwangsmaßnahmen gegen radikale nationalreligiöse Siedler abgeschwächt. So soll es für diese Gruppe künftig keine sogenannte Administrativhaft mehr geben, in deren Rahmen bislang Personen auch ohne Gerichtsverfahren länger festgenommen werden konnten. Katz erklärte, angesichts der Tatsache, dass jüdische Siedlungen im Westjordanland palästinensischen Terrorbedrohungen ausgesetzt seien und ungerechtfertigte internationale Sanktionen gegen Siedler verhängt würden, sei es nicht angemessen, solch strenge Maßnahmen gegen Siedler zu ergreifen. Zuletzt wurden in den USA und in der EU Sanktionen gegen radikale Siedler verhängt.
Julio Segador aus Tel Aviv. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute überqueren uns häufiger Schauer, die oberhalb von 300 bis 400 Metern durchweg Schnee bringen. Darunter gibt es eine Mischung aus Schnee und Schneeregen und in den Tälern mitunter auch nur Regen. Die Höchstwerte heute zwischen minus einem und plus 3 Grad. In der Nacht gibt es noch einzelne Schneeschauer, stellenweise kann es also glatt werden. In der zweiten Nachthälfte bleibt es dann häufig trocken. Die Luft kühlt sich ab auf plus 1 bis minus 2 Grad. Morgen am Samstag viele Wolken, wenig Sonne, aber trocken, im Hochwald anfangs auch neblig, Höchstwerte 1 bis 5 Grad. Am Sonntag anfangs wolkiger und vereinzelt Schauer möglich, tagsüber dann wieder mehr Sonne, in der Nacht frostfrei, tagsüber 11 bis 15 Grad. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Wir hören uns wieder um 17.30 Uhr. Bis dann. Tschüss.
SR-Info Auslandspresseschau.
Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Gallant erlassen. Hintergrund sind die Vorwürfe von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dazu schreibt Politiken aus Dänemark: Der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanyahu ist ein historischer Meilenstein. Nie zuvor ist die Festnahme eines Anführers eines demokratischen Landes, das mit den USA und Europa verbündet ist, wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gefordert worden. Ob jemand von ihnen jemals vor Gericht gestellt wird, ist ungewiss. Aber unabhängig davon ist der Haftbefehl von enormer Bedeutung. Er signalisiert, dass niemand, nicht einmal die Freunde und Verbündeten des Westens, über dem Gesetz steht. Zudem wird Israel weiter unter Druck gesetzt. Liberation aus Frankreich beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Reaktionen auf das Urteil. Während in Gaza weiterhin Bomben fielen, verkündeten die westlichen Länder ihre Spaltung angesichts der Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs, Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister und seinen ehemaligen Verteidigungsminister auszustellen. Während einige der Länder die Nachricht begeistert aufnahmen, der irische Premierminister Harris bezeichnete sie als äußerst bedeutsamen Schritt, waren andere weitaus vorsichtiger. Das Pariser Außenministerium erklärte beispielsweise, dass Frankreich die Maßnahmen des Gerichtshofs stets unterstützt habe, dass Haftbefehle jedoch eine komplexe Rechtsfrage darstellten und die Situation daher viele rechtliche Vorsichtsmaßnahmen erfordere. Für die Times aus Großbritannien ist Netanyahu in der israelischen Bevölkerung zwar nicht beliebt, aber für die Israelis, von denen viele keine Sympathie für ihren Ministerpräsidenten empfinden, sind die Haftbefehle ein Schlag ins Gesicht ihrer Demokratie. Sie sind vom 7. Oktober noch immer traumatisiert und viele werden instinktiv ihren Ministerpräsidenten gegen eine aus ihrer Sicht abgehobene und feindliche Institution verteidigen, die ihr bedrängtes Land in den Schmutz ziehen will. Dass die unschuldigen Bewohner des Gazastreifens, darunter tausende Kinder, schwer gelitten haben, steht außer Frage. Aber die Überprüfung der israelischen Politik und derjenigen, die sie lenken, obliegt dem israelischen Rechtssystem. Der Telegraph aus den Niederlanden verurteilt die Entscheidung aus Den Haag. Das Gericht scheint die Tatsache zu ignorieren, dass Israel gegen eine barbarische Terrorgruppe kämpft, die geschworen hat, das Töten, die Vergewaltigung und die Geiselnahme von Zivilisten so lange zu wiederholen, bis Israel vollständig von der Landkarte getilgt ist. Angesichts der Maßnahmen, die Israel ergriffen hatte, um die Zivilbevölkerung in Gaza vor Angriffen zu warnen, wirkt das Strafverfahren dubios. Zumal sich die Hamas in Krankenhäusern, Schulen und Moscheen versteckt hatte. Während Israel sein legitimes Recht auf Selbstverteidigung ausübte, sah es sich mit einem Feind konfrontiert, der Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt.